Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Politisches Theater, das andere in Lebensgefahr bringt. Mit diesen Worten hat ein amerikanischer Mediziner die gestrige Spritztour des Corona-kranken US-Präsidenten Trump bezeichnet. Eine gefährliche Inszenierung im Wahlkampf und ein Zeichen an die Welt, das uns gleich beschäftigen wird. Außerdem geht es in Kultur heute diesmal um Kunst, die sich mit Geschichte auseinandersetzt, um ein verschobenes Theaterfestival unter dem Eindruck von Corona und um Proteste gegen ein Denkmal in Wien. Ein kranker Mann beschäftigt seit ein paar Tagen die ganze Welt. Erst löste die Nachricht, dass Trump Corona hat, zahllose Reaktionen aus, von Anteilnahme und Besserungswünschen bis hin zu Häme. Dann die Einlieferung ins Krankenhaus. Es folgten widersprüchliche Aussagen über den Gesundheitszustand des Präsidenten. In einem Video äußerte Trump am Wochenende dann, er habe viel über Corona gelernt. Und jetzt hat er mit einer Spritztour im gepanzerten SUV für Wirbel gesorgt. Denn eigentlich gelten für einen Kranken wie ihn natürlich strenge Quarantäneregeln. Doch er lässt sich mit Maske und winkend an seinen Fans vorbeifahren. Ich habe den Literatur- und Medienwissenschaftler Jochen Hörisch gefragt, was das denn für ein Zeichen ist, das da um die Welt ging. Trump als Unbesiegbarer, für den wie für einen König die normalen Regeln nicht gelten?
Das ist eigentlich das Spiel des Kaisers neue Kleider. Ich kann mir etwas leisten und rechne damit, trotzdem bejubelt zu werden, was sich kein anderer leisten kann. Ich habe die beste medizinische Versorgung, die man überhaupt weltweit haben kann, aber euch schaffe ich die Krankenversicherung, die mein Vorgänger Obama besorgt hat, ab. Also es ist ein Zeichen äußerster Arroganz, die komischerweise eben bei vielen Leuten, die Fans sind, ankommt. Es ist die inszenierte Frechheit.
Ist das, wie vieles, was Trump bisher gemacht hat, etwas, was nie da gewesen ist, oder gibt es in der Geschichte Vergleichbares?
Natürlich ist es ein Schema, das er abruft. Viele Diktatoren, autoritäre Leute, absolut narzisstische Persönlichkeiten haben ja immer dann, wenn man mit Gründen gesagt hat, sie sind in einer tiefen Krise, gezeigt, ich bin noch da, ich lebe. Wenn man nach historischen Vergleichen sucht, dann bietet sich ein zugegebenermaßen extremer Vergleich an. Nach dem Attentat vom 20. Juli lag Hitler außerordentlich dran zu demonstrieren, mich gibt es noch. Und am selben Tag hat er dann eben noch an alle Deutschen eine große Rede gehalten. Das ist von der Struktur her vergleichbar. Und das ist ein Schema, das wir eben bei vielen autoritären Persönlichkeiten finden. Ich bin noch da. Wenn das so personell zugespitzt ist auf eine Person hin, dann ist es ein ganz wichtiges Signal, das er da senden will.
Nun wollen wir natürlich Trump auf keinen Fall mit Hitler vergleichen. Und wir sprechen hier ja auch über ein menschliches Schicksal. Ein Mann, der zur Risikogruppe zählt, ist an Covid erkrankt, auch wenn er natürlich eine umstrittene Politik gemacht hat und das Coronavirus bisher heruntergespielt hat. Aber wie sollen wir moralisch damit umgehen, Herr Hörisch?
Nun, da gibt es natürlich viele Einstellungen, aber grundsätzlich denke ich zwei. Die erste Möglichkeit ist, man macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Ich war elektrisiert, als ich in der konservativen FAZ am Sonntag gelesen habe, einen Beitrag des amerikanischen Schriftstellers Louis Beckley. Und der zitierte einen Song von Louis Armstrong, I'll be glad when you are dead, you rascal. Ich freue mich, wenn du stirbst, du Schuft. Das ist bemerkenswert, weil es bemerkenswert offen ist. Gewissermaßen respektiert Louis Beckley Trump, indem er darauf hinweist, wie ordinär und stillos sich Trump über einen Joe Biden lustig gemacht hat oder wie bösartig er auf den Schwächeanfall von Hillary Clinton reagiert hat. Und dann macht man eben, wie gesagt, aus seinem Herzen keine Mördergrube und sagt, lieber Trump, lieber Mr. President, ich begebe mich auf dein Niveau, jetzt kriegst du das zurück.
Das wäre natürlich jetzt Auge um Auge und Zahn um Zahn.
Ja, das nicht, sondern das heißt, ich respektiere dein Stilniveau. Du bist immerhin Präsident der Vereinigten Staaten. Du bist ein Mensch, dem man im Krankheitsfalle wirklich alle guten Wünsche sendet. Aber ich verhalte mich einfach mal so, wie du dich verhältst. Und die andere Möglichkeit hat Michelle Obama unvergleichlich präzise beschildert. When they go low, we go high. Wenn die Gegner unterirdisch werden in ihrer Rhetorik und ihrer Psychologie, dann sind wir diejenigen, die das Niveau anheben. Man demonstriert damit, dass man ein edlerer Mensch ist als Trump, aber zu demonstrieren, dass man oberhalb des Niveaus von Trump ist, ist ja, ich darf das in aller Sachlichkeit feststellen, eine kleine, eine leichte Übung.
In seiner Videobotschaft hat Trump ja erklärt, er habe viel über Covid-19 gelernt, und zwar aus der so wörtlich richtigen Schule, nicht aus Büchern. Ist es das, was seine Anhänger so sehr an ihm lieben und was seine Gegner so sehr gegen ihn aufbringt und vielleicht ja auch ein Grund, warum uns Trump so sehr beschäftigt?
Ja, das ist natürlich der Populismus in Reinkultur. Man hat diesen anti-intellektuellen Impuls. Ich lerne vom wirklichen Leben, lass mir von den Intellektuellen, von den Profs, von den Besserwissern, von den Durchblickern nichts sagen. Das ist etwas, was eindeutig ankommt. Und man kann darüber dann eigentlich nur den Kopf schütteln. Ich sagte ja schon, diejenigen, die von Trump um ihre eigene Krankenversicherung gebracht werden, sagen, aha, jetzt mal ein wirklicher Mann, der diese Krise durchsteht. Und man vergisst eben dabei, dass dieser Mann dafür gesorgt hat, dass es diese Krise gibt. Er ist ein grauenhaft schlechter Organisator in einer ganz großen Krise für ein wunderbares und großes Land, das sich in Teilen lustvoll betrügen lässt von einem Menschen, der ja nicht America great again macht, sondern Amerika ruiniert.
Das war der Medien- und Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch über den Wirbel um die Spritztour des Corona-kranken US-Präsidenten Trump. Vor fast 20 Jahren, da hat der Videokünstler Marcel Odenbach einen kleinen Skandal ausgelöst. Bürgerinnen und Bürger von Garmisch-Partenkirchen protestierten damals gegen seine Installation Das große Fenster, und auch die örtliche Tourismusbehörde reagierte gereizt. Odenbach hatte nämlich im Ausstellungsraum auf der Zugspitze Monitore installiert, die den Ausblick nicht von der Zugspitze zeigten, sondern vom Obersalzberg bei Berchtesgaden, also von der einstigen Residenz von Adolf Hitler aus. Auch eine schöne Aussicht kann nicht ohne Geschichte gedacht werden, so die Überzeugung eines Künstlers, der auch sonst historische Geschehnisse aufgegriffen hat, von der Kolonialzeit bis hin zum Völkermord in Ruanda. Jetzt ist Marcel Odenbach in Nürnberg eine Ausstellung gewidmet unter dem Titel Es brennt, und Barbara Bogen hat sie gesehen.
Im Prinzip gilt für die Betrachtung der Arbeiten von Marcel Odenbach vor allem die Frage von Nähe und Distanz. Wer etwa die titelgebende Arbeit Es brennt nur aus weiter Ferne sieht, wird bestenfalls eine schwache Ahnung bekommen vom Sujet. Denn mit einem gewissen Abstand sehen die Besucher zunächst nur das großformatige Bild eines lodernden Feuers. Erst aus nächster Nähe lässt sich das Collagenhafte entschlüsseln, die zahllosen Miniaturen, Mikrokosmen, die die Brandwunde enthält. Militärische Aufmärsche, Flüchtlingstrecks, ein dreifacher Davidstern, Szenen entsetzter oder staunender Menschen. Marcel Odenbach selbst verortet die Arbeit assoziativ auch in der Gegenwart.
Das ist einmal natürlich wirklich diese katastrophalen Brände in Griechenland gewesen, die sich hier jetzt wieder in Kalifornien wiederholen. Und dann eine Wiederholung, die mich sehr stark an die Anfang der 90er Jahre erinnert hat, wie eben Lichtenhagen, Hoyerswerda, Rostock in Flammen stand und die Leute applaudiert haben. Das hat so sehr viel mit Kriegen insgesamt zu tun. Und schrecklicherweise, wie wir dieses Jahr festgestellt haben, ist das Brennen ja jetzt wieder von den Flüchtlingslagern. Also es wiederholt sich permanent.
Die großformatige Collage Deutschland im Herbst ist gleichfalls für die aktuelle Ausstellung entstanden. Vordergründig zeigt sie den Swimmingpool im ehemaligen Kanzlerbungalow in Bonn. Hineinmontiert jedoch sind aus Printmedien und Archiven entnommene und kopierte Szenen, etwa aus der Ausstellung Entartete Kunst 1937 in München sowie aus Leni Riefenstahls Olympiafilm. Zugleich zitiert der Titel natürlich den berühmten Episodenfilm über die bundesdeutsche Gesellschaft zur Zeit des RAF-Terrorismus im Herbst 1977. Der wasserarme Swimmingpool ist bei Odenbach bedeutungsschwer übersät von braunen Blättern. Es sind die Schichtungen, die verschiedenen Ebenen der Geschichte, die Marcel Odenbach sichtbar zu machen versucht und die er so dem legendären Prinzip der Verdrängung entziehen will. In der Collage Land der Dichter und Denker erinnert er mit einer abgebildeten Olympia-Schreibmaschine an seine jüdische Großmutter, die in den 30er Jahren aus Nazi-Deutschland floh.
Die Arbeiten sind ja auch, obwohl es viele Leute sagen, ich würde quasi die großen Themen der Geschichte thematisieren, die sind alle doch sehr stark autobiografisch. Und da ging es ganz stark um die eigene Identität und die eigene Frage der Schuld. Und wer ist schuld und wer ist Opfer in unserer Gesellschaft? Und dass sich das eigentlich im Grunde genommen durch die ganze Geschichte und durch alle Länder durchzieht.
In großen Bögen umkreist Odenbach dann aber doch die großen Themen, vom Nationalsozialismus über Wirtschaftswunder und Wiedervereinigung bis hin auch zur deutschen Kolonialgeschichte, etwa in Togo, die durch ihre fatale Infrastruktur das Leben der Menschen vor Ort bis heute bestimmt. Das Thema Rassismus charakterisiert auch die Arbeit Tupac, ein Porträt des afroamerikanischen Rappers und Musikers Tupac Amaru Shakur, der 1996 von einem unbekannten Täter erschossen wurde. In seinem Auge spiegelt sich eine Szene aus Hitchcocks Film Vertigo. Vielfältig montiert Odenbach seine Chronik durch Bilder und Texte aus den Puzzleteilen einer brandgefährlichen Weltgeschichte. Rund 30 Zeichnungen, Collagen und einige wenige Videoinstallationen vereint die Ausstellung, deren neuer Erkenntniswert allerdings wohl schmaler ausfällt als ihre ästhetische, auch dekorative Kraft. Die raumgreifende, melodramatische Videoinstallation über die in den 50er Jahren errichtete Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald mit der monumentalen Skulptur der kommunistischen Widerstandskämpfer des DDR-Bildhauers Fritz Krämer ist sogar vom unterschwelligen Pathos ernsthaft bedroht. Bei allem Respekt für Odenbachs sensibel, komplex und lupenfein verknüpfte Polit-Szenarien, der ungemütlichen Empfindung, hier auch konfrontiert zu sein mit bekannten Stereotypen und Antiquiertem, kann man sich nicht vollständig erwehren.
Dem Videokünstler Marcel Odenbach ist in Nürnberg eine Ausstellung gewidmet. Das war ein Beitrag von Barbara Bogen. Eigentlich, da bilden sie im Juni den feierlichen Abschluss der Theatersaison, die Autorentheatertage am Deutschen Theater Berlin, ein 10-tägiges Festival. Dieses Jahr ist natürlich alles anders. Wegen Corona wurde das Festival in den Oktober verlegt und auf 3 Tage verkürzt. Aber auch jetzt hat Corona wieder zugeschlagen. Nur 2 der 3 Gewinnerstücke konnten uraufgeführt werden. Die Inszenierung vom Schauspiel Graz musste dagegen kurzfristig ausfallen wegen eines Corona-Falls dort. Das normalerweise so umfangreiche Gastspielprogramm hat man außerdem stark eingedampft auf 10 neue Kurzstücke, zum Beispiel von Sibylle Berg oder Elfriede Jelinek. Barbara Behrendt berichtet von einem durchaus virusüberschatteten Wochenende am Deutschen Theater Berlin.
Eine derart poetisch schöne Eröffnungsrede über das Coronavirus hat es noch nicht gegeben. Die Dramatikerin Dea Lohr hat 171 Wettbewerbsstücke gelesen und aus ihrer Shortlist dann mit der Schauspielerin Nina Hoss und dem Dramaturgen David Tushingham 3 ausgewählt. Diese Stücke erwähnt Lohr aber gar nicht. Sie spannt einen viel größeren Bogen, spricht vom Zusammenhang zwischen Natur, Tier und Mensch, den wir zu lange verdrängt haben. Der Mensch verleibt sich mit dem Tier, das er schlachtet, dessen tödliche Viren ein. HIV, Ebola, Corona. Für das Theater, Ort der Transformation, hat sie folgende Vision.
Ich stelle mir vor, dass die Räume allmählich zurückerobert werden. In den aufgegebenen Garderoben haben Füchse ihren Bau und in den Rängen werden die morschen Sitze zu Höhlen für Eulen und Dachse. Wenn Vögel durch die Kammerspiegel fliegen und die ersten Wölfe durch die Gänge streifen, werden wir die Wahrheit wissen? Eine schöne Vorstellung.
Ein schwermütiger Festivalstart, der bestens vorbereitet auf Sibylle Bergs Kurzdrama Übergabeprotokolle, in dem Menschen sich immer mehr Tieren angleichen und schließlich den Tod dem Leben vorziehen.
Eines Abends, ich kam heim, saß das Tier wieder am Fenster, blickte mich an und sprang aus dem Fenster. Ohne zu überlegen, war ich auf dem Fensterbrett und stieß mich ab in die Wolken. Ich vermeinte genau zu wissen, was mein Tier gesucht hatte.
Es ist eines von 10 Kurzstücken, die fürs Festival entstanden sind und als Mini-Inszenierungen gezeigt werden. Eine zwar wenig nachhaltige, aber schöne Geste zur Unterstützung der arg gebeutelten DramatikerInnen. Im Lockdown entstanden, spürt man die Corona-Krise in den Texten oft durchklingen. Lange vor Corona entstanden sind die 3 Gewinnerstücke. Die Jury hat sich zum Glück gegen die so angesagten Textflächen entschieden, in denen Identitäten fließend sind und weit und breit keine Figur zu sehen ist. Die Stücke sind in Dialogen geschrieben, zeigen einfühlsam Menschen, erzählen rätselhafte Geschichten. In Dorian Brunns Beach House, angelehnt an Horvaths Kasimir und Caroline, finanziert Ronny sein Glückslos, indem er einem schmierigen Typen auf dem Rummelplatz einen bläst.
Und ich greife in die Lostrommel und ich ziehe.
Den Hauptgewinn?
Ja.
Du gewinnst unser Beach House.
Ja.
4 Wochen Florida?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Bruderherz. Herzlichen Glückwunsch.
Wie viel Erniedrigung Ronny und seine Schwester Taylor in ihrer Sehnsucht auch über sich ergehen lassen. Ihr Traum bleibt fern. Philipp Preuß hat mit dem kooperierenden Schauspiel Leipzig ein eiskaltes Haus aus bunten Neonröhren erschaffen. Ein Kunstsetting mit Musikbombast, das die Geschwister wie Schock gefriert. Einleuchtend, doch auch die Uraufführung wirkt zunehmend lähmend. Maria Ursprungs unheimliches Stück Schleifpunkt über eine Fahrlehrerin, die mit einer Frau, die sie nachts anfährt und ins Auto packt, die Kontrolle übers eigene Leben verliert, hätte man gern auf der Bühne gesehen. Doch ein Corona-Fall im Team vom kooperierenden Theater Graz führte zur kurzfristigen Absage. Ohne das Stück von Rosa von Braunheim wäre es stimmungsmäßig düster geblieben.
Wir müssen wieder stolz werden, Deutsche zu sein. Wir sind zu lange geknechtet worden von der unzähligen Frau Merkel.
Du hast recht, Rosa.
Ich habe immer recht.
Ja, die Partei hat immer recht, Rosa. Ja.
Die AfD ist die einzig gute Alternative.
Seine politische Farce Hitlers Ziege und die Hämorrhoiden des Königs, von ihm selbst inszeniert, verhandelt, wie schwul Hitler war und ob ihm tatsächlich eine Ziege den Penis abgebissen hat, wie ein Jugendfreund kolportierte. Vieles ist penälerhafter Pipi-Kaka-Humor, doch die Rücksichtslosigkeit, mit der Braunheim die Bösen und Doofen auch böse und doof sprechen lässt, ist im restriktiver werdenden Kunstbetrieb auch befreiend. Bislang waren stets TheaterkritikerInnen für die Stückauswahl beim Festival verantwortlich. Diesmal hat es sich als gute Entscheidung erwiesen, die Juryarbeit einer sorgfältigen Dramatikerin zu überlassen.
Barbara Behrendt berichtete von den diesjährigen Autorentheatertagen am Deutschen Theater Berlin. Wie sollen wir mit unseren Denkmälern für Helden umgehen, die heute umstritten sind? Also die, die wir aus heutiger Sicht nicht auf den Sockel stellen würden. Stürzen, an anderer Stelle wieder aufbauen oder stehen lassen und mit einer Erklärtafel versehen. Die Debatte ist in vollem Gange. Vor allem in den USA, wo die Andrew W. Mellon Stiftung jetzt 250 Millionen Dollar für solche Fälle zur Verfügung gestellt hat. Aber auch in Europa wird denn gegen Denkmäler protestiert. In Wien ist heute zum Beispiel ein Denkmal an der Ringstraße beschmiert worden. Die Statue zeigt Karl Lueger, einen christlich-sozialen Politiker, der um 1900 Wiener Bürgermeister war und von Hitler als gewaltigster deutscher Bürgermeister aller Zeiten bezeichnet worden ist. Günther Keindelsdorfer berichtet.
Da steht er, ein monumentales Standbild in bester Wiener Innenstadtlage. Der legendäre Bürgermeister des Viertels Jäckel, Karl Lueger, stattlich in Bronze gegossen. Er hat sich unzweifelhaft Verdienste um die Wiener Infrastruktur erworben. Lueger hat eine Hochquellwasserleitung direkt aus den Alpen bauen lassen. Er hat das öffentliche Verkehrswesen kommunalisiert und moderne Krankenhäuser an den Stadträndern Wiens erbauen lassen. In edelstem Jugendstil, auch von Architekten wie Otto Wagner. Aber Karl Lueger war auch ein Demagoge reinsten Wassers, ein Antisemit von Graden, einer, der auf den Wahlversammlungen der Christlich-Sozialen Partei gegen Talmud-Juden und die angebliche Macht des jüdischen Großkapitals gehetzt hat, obwohl er privat, ein ausgesprochen wienerischer Zug, mit jüdischen Freunden gerne dem Tarockspiel frönte. Das Karl-Lueger-Denkmal an der Wiener Ringstraße, 1926 aufgestellt, ist schon seit langem umstritten. Immer wieder wurde in den letzten Jahren seine Demontage gefordert, bisher vergebens. Damit will sich ein Kollektiv rund um den Wiener Künstler Eduard Freudmann nicht abfinden. Heute Mittag besetzte Freudmann mit einem Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten, darunter der Schriftstellerin Marlene Strerowitz, das Denkmal, das schon seit längerem mit Graffiti und Schande-Parolen beschmiert ist. Schandwache nennt sich die Aktion.
Wir sind nicht dafür, dass die Statue so bleibt, wie sie ist.
Erklärt Viktoria Borochow von der Jüdischen Hochschülerinnenschaft Österreichs. Sie steht neben ihrer Kommilitonin Rebecca Margules und wacht darüber, dass die Schande-Aufschriften auf dem Denkmal von der Wiener Stadtverwaltung nicht entfernt werden, wie von dieser angekündigt. Auch Rebecca Margules ist für eine Entfernung des Denkmals.
eine Statue von ihm hier im Zentrum der Stadt so herzustellen, so herzurichten, sehen wir nicht als akzeptabel an.
Neben der jüdischen Hochschülerschaft und zahlreichen Künstlerinnen und Künstlern machen unter anderem auch die Jusos, diverse LGBTQ-Gruppen und die muslimische Jugend Österreichs bei der Schandwache mit, die noch etwa eine Woche dauern soll. Mitinitiator Eduard Freudmann erklärt die Beweggründe der Aktion.
Karl Lueger war einer der prononziertesten Antisemiten seiner Zeit. Und in der Nachbetrachtung gilt er als einer der Begründer des Populismus, des politischen Populismus, der eben sehr stark die Menschenhetze, die Hetze gegen Juden und Jüdinnen für seine Politik zur Mobilisierung seiner Anhängerschaft verwendet hat.
Vor einigen Jahren hat es in Wien schon hitzige Debatten gegeben, als der Karl-Lueger-Ring zwischen Burgtheater und Uni in Universitätsring umbenannt wurde. Das Lueger-Denkmal ist nun das nächste Objekt, das die Entluegerisierung Wiens vorantreiben soll. Eduard Freudmann erläutert die strategische Ausrichtung der Initiative.
Meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass es entweder eine Umgestaltung gibt oder auch eine Weggestaltung, wie das Marlene Strerowitz heute genannt hat.
Ob die Denkmalbesetzer in Wien Erfolg haben werden, steht zurzeit noch nicht fest. In Wien werden am kommenden Sonntag Bürgermeister- und Kommunalwahlen stattfinden. Die rot-grüne Stadtverwaltung hat sich zu den Forderungen der SchandmalaktivistInnen bisher noch nicht geäußert. Sollten die Denkmalstürmer allerdings Erfolg haben, bleibt trotzdem noch eine Menge Arbeit für sie. Denn in Wien gibt es neben dem Denkmal auch noch einen Karl-Lueger-Platz und eine Karl-Lueger-Kirche.
Proteste gegen ein Denkmal des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Karl Lueger. Das war ein Beitrag von Günter Keindelstoffer. Und die Kulturmeldungen mit Susanne Lurwig, die beginnen jetzt mit einem kleinen Auszeichnungsregen.
Ja, und wir starten mit dem Museum Volkwang in Essen. Das wurde heute als Museum des Jahres 2019 ausgezeichnet. Dem Essener Haus sei es immer wieder gelungen, seine bedeutende Sammlung mit thematisch aktuellen Sonderausstellungen zu verbinden, begründeten die Kunstkritiker ihre Wahl. Auch der 2010 von David Chipperfield entworfene Neubau habe das Haus noch einmal zur Stadt hin geöffnet, sowie der seit einigen Jahren ermöglichte freie Eintritt. Zur Ausstellung des Jahres kürten die Kritiker Palast der Republik in der Kunsthalle Rostock. Hier sei leicht verständlich und wissenschaftlich sachlich anhand von Design, Architektur und Fotografie sowie aktueller Kunst die Geschichte des Gebäudes im Herzen Berlins dargestellt worden. Den Titel Besondere Ausstellung erhielt The Making of Husbands, Christina Ramberg in Dialog in den Kunstwerken Berlin, grob übersetzt die Herstellung von Ehemännern. Die Auszeichnungen sind alle schön und ruhmreich, aber nicht dotiert. Anders die Karl-Zuckmayer-Medaille 2021 des Landes Rheinland-Pfalz. Die erhält die schweizerisch-deutsche Lyrikerin Nora Gomringer. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer nannte Nora Gomringer eine große Sprachartistin, die mühelos zwischen Tiefgang und Komik wechseln könne. Die Auszeichnung wird für Verdienste um die deutsche Sprache vergeben und soll im Mainzer Staatstheater im Januar nächsten Jahres verliehen werden. Gomringer leitet in Bamberg das Künstlerhaus Villa Concordia und arbeitet als freie Schriftstellerin. Die Medaille wird sie nächstes Jahr erhalten, zusammen mit einem 30-Liter-Fass Nackenheimer Wein. Deutlich höher dotiert ist dann nochmal der Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag. Er geht in diesem Jahr an die Stuttgarter Schriftstellerin Anna-Katharina Hahn für ihren Familienroman »Aus und davon«. Der Preis ist mit 12.000 Euro dotiert und wird am 9. November verliehen. In der kommenden Woche startet die Frankfurter Buchmesse in abgespeckter Form, größtenteils digital, aber mit einem gewissen Optimismus blicken die Verlage dem Jahresende entgegen. Und die Leipziger Buchmesse, die blickt schon mal auf das Jahr 2022, da wird Österreich Gastland sein.
Ja, und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abend berichten nach den Nachrichten unter anderem über die Diskussion um einen Rechtsanspruch auf Homeoffice. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.